Ja, mit dem Essen ist das halt so eine Sache, gell? Also da muss ich schon schauen.
Aber du verbrennst doch so wahnsinnig viel.
Das stimmt schon. Das ist der einzige Vorteil, aber auch nur in der richtigen Marathon-Vorbereitung, denn zum Tapern hin verbraucht man dann weniger viel und das ist dann relativ unangenehm, dass man sich dann wieder neu darauf einstellen muss.
Okay, ja. Der Egon haut jetzt einfach ab.
Bevor es begonnen hat.
Ja, meistens läuft er erst weinend während des Interviews davon. Trotzdem sollte ein Podcast auch mit einer höflichen Begrüßung beginnen, nicht nur für unseren Gast, sondern auch für alle, die dazuhören. Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Laufalter. Einem Lauf-Podcast, in dem zwei Herren im besten Alter, sage ich jetzt einmal, der Egon Theiner und ich, mit spannenden Gästen aus der meistens heimischen Laufwelt plaudern. Ich sage unserem Gast einmal herzlich willkommen, aber wer es ist, das verrät der Egon.
Julia Mayer und ich bin ein großer Fan von Julia Mayer, Rekordhalterin, österreichische Rekordhalterin im Marathon, also auf der Distanz, wo dann das richtige Laufen beginnt. Karenzierte Lehrerin, wenn ich richtig informiert bin, ehemalige Fußballspielerin, Läuferin, die ich zwischendurch das ein oder andere Mal sicher schon im Prater ganz, ganz kurz vorbei huschen gesehen habe. Ein absolut spannender Gast und nochmals großer Fan von dir. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, dass ich bei euch zwei hier heute bin.
Julia, der Egon hat so kurz aufgezählt. Du hast so ungefähr alle Titel, die man in Österreich im Laufen haben kann, im Augenblick in der Tasche. Wenn du an einem von uns, aber auch an deutlich schnelleren Läufern und Läuferinnen auf der Hauptolaison so vorbeiläufst, ist es so, als würden wir, wie Waldo von Stettler bei der Muppet Show, in der Loge sitzen und der D-Zug fährt an uns vorbei. Wie fühlt sich's an, die schnellste Frau Österreichs zu sein?
Schon sehr, sehr cool. Einerseits bin ich natürlich irrsinnig stolz und andererseits, es ist ein spezielles Gefühl eigentlich, weil du bist die Allerschnellste, das heißt, du bist die Einzige, die das kann und ja, also unbeschreiblich spezielles Gefühl eigentlich.
Auf welchen Distanzen bist du denn die Schnellste?
Auf allen auf der Straße. 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Damit bin ich extrem happy. Allerdings sind meine Bahnzeiten nicht so gut im Vergleich wie auf der Straße. An dem möchte ich definitiv arbeiten. Der Fokus liegt zwar am Marathon, aber ich habe so als Ziel, so die 5.000 und 10.000 Meter auf der Bahn auch irgendwann anzugreifen.
Warum? Reicht das nicht, Staatsmeisterin, Rekordhalterin auf der Straße zu sein? Es sind ja dann doch nicht so viele Frauen, die in Österreich dann quasi in deiner Reichweite hinter oder vor dir oder wo auch immer sind.
Ja, stimmt.
Und denen hast du doch allen schon gezeigt, wo Göttin wohnt.
Stimmt, stimmt auch. Aber das ist irgendwie so ein Reiz, den ich selber dann so, also ich sehe das als Reiz, ich denke mir so, ja, du warst auf 5.000 Meter auf der Bahn schon okay gut und 10.000 Meter auch eigentlich okay gut, aber ich will halt vielleicht da auch die Beste sein, also nicht vielleicht, ich will definitiv. Ich hoffe, das lässt sich irgendwie vereinbaren mit dem Marathon-Training dann in den kommenden Jahren noch.
Wenn jetzt der Blick von Österreich rausgeht, wo du ja, wie wir alle wissen und nochmals gehört haben, der absolut Beste bist, international in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen dabei, der Vienna City Marathon, der wahrscheinlich wieder mit einem mega Starterfeld vor der Tür steht. Was sind da deine Ambitionen? Was sind da deine Erwartungen? Ist deine, vielleicht ein bisschen provokant formuliert, ein sehr gutes Resultat bei den Olympischen Spielen in Paris nicht mehr wert als der nächste Rekord in Österreich?
Definitiv. Also meine Erwartungen sind, ich meine Erwartungen haben, ist vielleicht immer schon das schwierige Wort, aber ich möchte in Paris definitiv sehr, sehr gut sein. Also das Ziel ist schon, dass ich dort eine Top-Platzierung anstrebe. Und das ist dann natürlich wahrscheinlich, wenn das wirklich gelingt und ich in Paris, wer weiß, unter die Top 30 laufe, dann ist das definitiv höher anzusehen als vielleicht der österreichische Rekord, weil du doch mit internationaler Konkurrenz dich messen kannst. Und die ist definitiv besser als die österreichische.
Die Strecke in Paris ist ja nicht so einfach. Hast du dich damit schon auseinandergesetzt?
Ja, Ich war noch nicht in Paris, um mir die Strecke anzusehen, aber halt das Streckenprofil so im Internet kenne ich. Und ich denke, es ist ein sehr spannender Kurs, was für die Zuschauer, glaube ich, extrem cool ist, weil man nicht wirklich im Vorhinein irgendwie sicher, die schnellsten sind die Favoriten, aber dennoch ein taktisches Rennen ist, vor allem wenn die Strecke so profiliert ist, dann sehr, sehr spannend zuzusehen und vor allem auch sehr, sehr spannend zu laufen. Ich freue mich auf solche Rennen immer mehr als, vor allem bei einem Meisterschaftsrennen, immer mehr als auf einer schnellen Strecke.
Wie ist es beim Marathon? Also ich komm ja mehr von den Ultratrails und da gibt es ja auch dann den Ansatz, man soll sich die Strecke so oft wie möglich anschauen, man soll die Teilabschnitte laufen, man quasi den Kurs verinnerlicht haben. Wie ist es beim Marathon? Ist das, ich meine, Wien kennt man, aber fährst du nach Paris, um dort die Strecke abzulaufen? Wie sieht da jetzt gerade hinsichtlich Olympischer Spiele der Plan aus, der strategische, der taktische Plan?
Ich denke, es ist nicht ganz so vergleichbar wie mit einem Ultratrail. Da musst du, glaube ich, schon wirklich wissen, wo ist jetzt eine schwierige Passage, wo sollte ich aufpassen wegen Steinen, Wurzeln, einer Steigung oder einem Gefälle. Dennoch schaue ich mir die Strecken schon vorher immer an. In Wien bin ich Teilstücke abgefahren mit dem Auto noch einmal, weil die ganze Strecke kannte ich jetzt so vom Laufen auch nicht. In Paris bin ich Anfang April und möchte mir da auch zumindest ein, zwei Passagen anschauen. Eben gerade da, wo diese schwierige Steigung auch ist, weil das kann schon ein taktischer Vorteil sein, wenn du weißt, wie das wirklich in echt ausschaut. Könntest du da eventuell attackieren oder darfst du bei der Attacke nicht mitgehen, weil es keinen Sinn macht und so. Also das sind schon Dinge, die ich mir definitiv anschauen werde.
Ich möchte einen ganz, ganz großen Schritt zurück machen. Die Spitzenläuferin Julia Meyer, die kennt man von Bildern, vom Jubeln, vom Frauenlauf, von anderen Veranstaltungen. Aber du hast, wir haben es eingangs gehört, eine Geschichte, die eigentlich nicht als Wettkampfläuferin begonnen hat. Lehrerin, Fußballerin, warum hast du den Ball weggelassen und läufst jetzt ohne Ball?
Ganz unspektakulär eigentlich. Fußball war schon von klein auf meine Leidenschaft. Also ich habe da in Niederösterreich in der Ortschaft begonnen, mit dem Burschen Fußball zu spielen. Und das ist eigentlich immer so weitergegangen. Ich war recht gut, bin zu den Damen, war dort in der zweiten Bundesliga. Und dann war aber Studium, Arbeit und Trainer sein, das ist dann alles irgendwie zusammengekommen. Und das hat man dann beim Fußballspielen gemerkt, dass ich weniger Spaß habe, weil einfach der Zeitdruck war da und ich musste mich auch schon auf neue Dinge konzentrieren, vor allem wirklich neue Dinge, auf die ich noch nicht kannte, während dem Studium schon unterrichten, in Wien Favoriten als junge, blonde, noch nicht Lehrerin. Also das war alles schon sehr aufregend für mich. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, ich investiere die Zeit dahin, wo es wirklich wichtig ist. Und das ist Geld verdienen und mich mit dem Lehrersein zu befassen.
Du bist Volksschullehrerin, Hauptschullehrerin, Gymnasiallehrerin?
Mittelschule.
Okay, welche Fächer?
Sport und Deutsch.
Okay.
Und genau, dann habe ich mir gedacht, ja, das Fußballspielen ist definitiv ein semi-professioneller Part in meinem Leben und den lasse ich einfach mal weg.
War das vor der Zeit, wo Frauenfußball auf einmal eine große, große Attraktivitätssteigerung und auch Bekanntheitssteigerung gehabt hat?
Ja, aber es war definitiv vor der Zeit. Also 2017 habe ich aufgehört zum Fußballspielen und ich glaube, es hat ja erst eigentlich weitaus später begonnen.
Mhm. Und wärst du heute in der Nationalmannschaft, wenn du dabei geblieben wärst?
Ich war damals schon in der Nationalmannschaft, allerdings nur auf Abruf immer. Mhm. Ich habe mich schon in den jüngeren Jahren gegen den Profifußball, jetzt zeige ich hier die Anführungszeichen, entschieden. Ich wollte meine Jugend ausleben und ich wollte Spaß an der Sache haben und wollte mich da jetzt nicht auf irgendwas fixieren und ich wollte definitiv nicht ins Ausland gehen und das wäre damals nur die einzige Möglichkeit gewesen.
Mhm. Dementsprechend, tut es ein bisschen leid, dass du nicht 10 Jahre später auf die Welt gekommen bist dann? Aus der Perspektive?
Nein. Also ich habe es so genossen und es war so schön und es hat mir auch irrsinnig viel gebracht und ich weiß auch, es hat auch einen Grund gehabt, warum ich damals nicht ins Team mit einberufen wurde, sondern einfach nur am Zettel stand und nicht mitgenommen wurde, weil ich einfach nicht die Leistung gebracht habe, die andere bringen haben können.
Aber generell ist es doch toll, dass Frauenfußball mittlerweile einen ganz anderen Stellenwert hat als noch vor 10, vor 15 Jahren.
Definitiv. Das ist der Erfolg, der da einfach ausschlaggebend ist. weil dadurch mehr Mädchen zum Fußball kommen, weil dadurch besser ausgebildet wird und weil einfach die Mädels besser werden.
Ist es beim Laufen so anders?
Beim Laufen denke ich genau dasselbe, vor allem in Österreich, weil wenn ich jetzt zurückdenke an meine Fußballerzeit, dann war es so, dass man ins Ausland gehen musste, um einfach den nächsten Schritt zu machen und damit die Verbesserung einfach da ist. Und das ist heute nichts anderes. Wir haben nur Legionärinnen im Fußballteam, in der Nationalmannschaft. Und jetzt beim Laufen ist es genau dasselbe. Also ich orientiere mich auch nicht österreichweit. Ich habe 2020, wo ich den Schritt quasi in das Profileben gemacht habe, habe ich auch weiterschauen müssen und habe meinen Trainer umstrukturiert, habe einen neuen Trainer und der auch eigentlich nur internationale Erfahrung hat und das ist der ausschlaggebende Faktor gewesen für mich, für die Leistungssteigerung.
2020, den Schritt ins Laufprofitum, das, wenn ich mich richtig erinnere, war das Corona-Jahr, also wie bist du damit umgegangen?
Es war ein sehr spannendes Jahr für mich, denn ich habe da 2020 meine Grundausbildung beim Bundesheer gemacht und Corona und Bundesheer in Gradkorn war spannend, weil ja, es gab diese ganzen Regeln noch mit Abstand, du darfst in den Essenssaal, dann nur, wir waren ein 60 oder 80 Mann, wieder die Anführungszeichen, Zug. Und wir durften natürlich nicht alle gemeinsam in den Essenssaal stürmen. Und beim Bundesheer darfst du das sowieso schon gar nicht. Also das war eine sehr spannende Zeit mit noch mehr Regeln, als eigentlich eh schon Regeln da sind. Genau, und dann war ich Ende 2020 damit fertig. Und hatte auch noch kurz, das möchte ich auch noch ergänzen, die Corona-Zeit schulisch noch miterlebt, was auch sehr spannend war, wenn du Zoom-Sessions machst mit den Kids und so weiter. Also das durfte ich auch noch miterleben. Wenn ich ehrlich bin, war es schwierig, mich jetzt zu sehen als Profiläuferin. Ich wusste nicht, ob sich da jetzt was ändert oder ob jetzt alles gleich bleibt. Insofern wie, du läufst jetzt nicht mehr nur, weil es dir Spaß macht, und weil du einfach gern schnell läufst, sondern es ist dein Beruf. Du musst jetzt Leistung bringen, weil sonst hast du deinen Platz nicht sicher beim Bundesheer. Und das war die ersten paar Monate mental sehr schwierig. Was insofern, glaube ich, für mich einfach war, weil es eben das Corona-Jahr war. Ich hatte da anfangs halt gar keine Wettkämpfe. Sprich, ich hatte mehr Zeit, um das zu bearbeiten. Und ja, ich habe das Jahr dann, später dann, haben wir einfach irrsinnig viel ausprobiert. Wir haben viel getestet, meine ersten Höhenerfahrungen gemacht, nur trainiert. Und die Wettkämpfe, die dann schlussendlich für die Spitzenathleten da waren in Österreich, die habe ich dann auch genutzt. Und da hat man dann schon gesehen, hat dieses Testen und dieses Herumprobieren im Training Erfolg gebracht oder nicht?
Für mich ist immer so, wenn ich etwas mache, was ich gerne mache, dann ist es das eine. Wenn es dann zu meinem Beruf wird, dann muss ich mir überlegen, will ich das jetzt wirklich? Macht mir das wirklich noch so viel Spaß? Läufst du immer noch genauso gerne, seit du Profiläuferin bist, oder ändert sich da was?
Wahrscheinlich noch viel lieber als früher, weil es immer spannender wird. Es wird die Luft immer dünner und du musst immer mehr schauen, was kann ich verbessern, um noch einen Fortschritt zu machen. Mhm. Und das ist neben der Sache, dass mir Laufen halt irrsinnig viel Spaß macht, der Hauptreiz so für mich, der Fortschritt, der stetige.
Wie kann man sich das vorstellen? Du sitzt mit deinem Trainer dann zu Hause, schaut euch Videos an, quasi Aerodynamik besser, die Schultern weiter vor oder zurück oder die Schuhe anders geschnürt. Also wie geht diese Verbesserung, abgesehen vom reinen Läuferischen? Woran tüftelt man da?
Genauso wie du sagst, also es wird jede Millisekunde an meinem Laufschritt dann analysiert, wird immer wieder gestoppt und verglichen mit den allerbesten Läufern und dann sieht man halt schwarz auf weiß, dass es definitiv noch weit, weit weg ist von den allerbesten und bei manchen Ausschnitten sieht man dann, okay, du bist schon in der Millisekunde genauso gut wie die. So wird das dann, so funktioniert das dann. Das ist teilweise sehr aufschlussreich, gleichzeitig aber auch sehr schwierig. Ich hatte im Jänner in Südafrika in der ersten Woche eine sehr schwierige Phase, weil wir da gerade wieder an was Neuem gearbeitet haben und ich habe das Feedback bekommen, Julia, du machst nichts falsch, aber es ist nicht gut.
Das ist brutal.
Ja, und das hörst dann täglich und dann bist du am Verzweifeln, weil du alles machst dafür und du probierst und du testest und es funktioniert nicht.
Das heißt, es liegt an dir, du kannst es einfach nicht besser.
Ich kann es einfach nicht besser.
Und dann schmeißt man dann irgendwann doch einfach alles hin, oder?
Ja, wirklich, also ich war knapp davor.
Ernsthaft?
Also nicht, dass ich es hinschmeiße, oder wohl schon. Ja. Es ist so, dass du denkst, also du bist wirklich am Verzweifeln. Also ich war da, ich habe die Tränen zurückgehalten, damit mein Trainer nicht sieht, dass ich jetzt komplett eigentlich die Nerven weggeschmissen habe.
Ich glaube, ein guter Trainer braucht die Tränen nicht zu sehen, um das auch trotzdem zu wissen.
Er hat's mir eh angesehen, aber ich will dann halt nicht vor ihm anfangen zu rehren wegen so einer Sache, ich weiß, dass er das nicht mag, dass ich hysterisch oder irgendwie ein Nervenbündel werde, weil das bringt uns auch nicht weiter.
So. Aber kannst du es vielleicht noch greifbarer machen? Was war jetzt tatsächlich da diese Momente, die da die Krise da hervorgerufen haben.
Wie soll ich das am besten ausdrücken? Ich habe eine Aufgabe von ihm bekommen, die ich im Training umsetzen musste. Und ich habe das gemacht und ich habe mir gedacht, ja, ich habe das jetzt umgesetzt. Und am Video hat er mir nachher gezeigt, nein, hast nicht.
Da ging es um Schrittfolge, weil als Durchschnittsläuferin, ein Durchschnittsläufer, denkt man sich, das ist Laufen.
Ja, also ist es aber
12
nicht.
12 Kilometer in 6,0 ist erledigt.
Punkt. Leider nein. Das ist ja das, was viele nicht wissen, was alle glauben, oh, Julia, wie kannst du jetzt plötzlich 2,26 Marathon laufen? Ich sage es euch, weil mich mein Trainer tagtäglich mehrmals fertig macht. Und das ist definitiv nicht lustig. Weil Laufen ist nicht gleich Laufen. Laufen ist einerseits 12 Kilometer in 6,0, gut, abgehakt. Laufen ist einerseits den Plan zusammenzustellen und zu bekommen vom Trainer und dass das alles richtig abgestimmt ist. Aber Laufen ist das Tun, was auch der Trainer sagt. Vor allem ich habe das Glück, dass mein Trainer physiologisch sehr, sehr viel Ahnung hat, weil er eigentlich Physiotherapeut ist. Und er hat da mechanisch einfach, sieht er das sofort, was ich machen muss, damit das richtig und gut und ökonomisch ist.
Du hast jetzt aber trotzdem einen Widerspruch produziert. Du sagst, du läufst, seit du Profi bist, um vieles lieber. Und dann hast du jetzt gerade gesagt, der macht mich zweimal am Tag fertig, dieser Trainer.
Und das liebst du.
Ja, weil ich weiß, ich kenne ihn ja jetzt schon lange und wir gehen ja den Weg jetzt schon lange, dass du brauchst diese Phasen des Strugglings, damit du besser wirst. Es kann ja nicht alles einfach sein, weil sonst wäre jeder Olympiateilnehmer oder jeder einfach Olympiasieger. Es ist einfach schwierig und damit musst arbeiten und damit musst umgehen können. Und wenn du das dann aber kannst, dann machst du den Schritt vorwärts. So, das heißt, ich habe in Südafrika genau gewusst, es wird hoffentlich den Moment geben, Julia, weil du bist ja nicht dumm, das weiß ich. Und du wirst das umsetzen können, aber es wird dauern. Nur dennoch, wenn du dann halt wirklich, und er meint es auch gar nicht böse, aber sagt mir dann, ja Julia, du hast das alles gemacht, was ich gesagt habe, aber es ist dann trotzdem nicht gut. So, und das war da eben der Moment, so wie jetzt auf deine Frage zurückzukommen, es war eigentlich relativ einfach. Ich musste meinen Fuß direkt unter meinem Körperschwerpunkt hinsetzen. Und ich habe es aber nicht gemacht.
Das ist doch so einfach.
Ja, es ist so einfach. Ich dachte, ich habe es umgesetzt, aber im Video hat man schwarz auf weiß gesehen, nein, habe ich nicht. Und das habe ich die ganze Zeit versucht und dann habe ich dazu auch noch Übungen gemacht am Nachmittag und dann am nächsten Tag, am Vormittag, das wieder beim Laufen umzusetzen und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe es auch nicht, man spürt das dann irgendwann, jetzt im Nachhinein weiß ich es, man spürt dann irgendwann, macht es halbwegs Klick und man spürt, dass es greift. Das hatte ich dann auch in Südafrika irgendwann und dann hat man am Video gesehen, ja, es funktioniert. Und wenn du dann das Feedback kriegst, dass Julia, ja, ich sehe es, wir haben es, es ist noch nicht 100% da, aber du hast den ersten Schritt dafür gemacht, ist es eine unfassbare Erleichterung und dann freut es mich wieder, weil ich ganz genau weiß, ich kann an mir arbeiten und die Fortschritte sind dann da, so schwer es auch ist.
Wenn du sagst, Laufen ist nicht gleich Laufen. Wir reden hier mit einer Spitzenläuferin, mit einer Olympiateilnehmerin. Ich habe diese Spitzenläuferin und Olympiateilnehmerin aber auch schon gesehen, wo sie mit ganz normalen Menschen, mit ganz normalen Frauen beim Frauenlauf gemeinsam im Training gelaufen ist. Steigst du da von einem Olymp herab oder ist das dieses Laufen auch gleichwertiges Laufen für dich?
Ja, das ist, denke ich, gleichwertig, weil jeder bringt einfach auf seine Art und Weise die Leistung, die er bringen kann. Jeder kommt von einer anderen Schiene, möchte ich jetzt mal sagen. Viele Leute sehen vor allem das Laufen ja einfach nur als Ausgleich oder dann als ambitionierten Hobbysport. Mhm. Und wenn ich mich jetzt vergleiche als Profisportlerin mit einer ambitionierten Hobbysportlerin, dann vergleiche ich Äpfel und Birnen und mhm. das funktioniert so nicht.
Mhm. Aber wie siehst du diese Läuferinnen? Wie siehst du den Hobbyläufer, die Hobbyläuferin auf der Hauptallee? Die strengen sich wahnsinnig an, die geben sich Mühe, die investieren Zeit, Liebe und Geld rein und dann sehen sie dich oder andere Profis vorbeifliegen und denken sich, D-Zug dort, ich Plattentektonik von der Geschwindigkeit her.
Ich war ja früher auch mal nur Hobbysportlerin, also zumindest was das Laufen betrifft. Mhm. Dementsprechend kann ich mich da gut reinversetzen. Mhm. Und für mich war das damals immer, wenn ich jemanden gesehen habe, der schneller war als ich, einfach ein Ansporn. Und wenn ich jetzt, wenn du Frauenlauf ansprichst, wenn ich da an den Samstag letzte Woche zurückdenke und da war das Frauenlauf-Trainings-Opening und da laufen, ich weiß nicht wie viele Frauenlaufgruppen und machen ihr Training und ich mache dann eben mein Training, dann sehe ich einfach nur, dass die Ilse mir zuschreit, bravo Julia, weiter, und das motiviert mich. Mhm. Und ich sehe dann alle Frauenlaufgruppen da auch an ihren Zielen arbeiten und das ist einfach was richtig Cooles.
Geht das auch in die andere Richtung, diese Motivation, wenn du mit diesen Frauen dann ein gemeinsames Training machst, mit Normalsterblichen, egal ob Männer oder Frauen, gemeinsam läufst, merkst du, dass die sich an dir festhalten im emotional, im psychologischen Sinn?
Ja.
Und wie fühlt sich das an?
Ja, schon schön. Ja, also ich kriege immer wieder, vor allem von Frauen, viele, viele liebe Nachrichten oder auch persönliche Gespräche, wo sie mir halt sagen, ja, so inspirierend und ein Vorbild. Und ja, das ist natürlich erstens schön, das von Frauen zu bekommen und auch einfach allgemein schön, so ein Feedback zu bekommen, weil du gibst einfach extrem viel und strengst dich so viel an und es ist schön, dass die Leute das sehen und wertschätzen.
Kommen wir zurück zur Profiläuferin. Wie oft, wie viele Stunden in der Woche trainierst du? Und wenn das dein Job ist, wie viel Zeit insgesamt investierst du? Du hast Sponsoren, du wirst andere Aktivitäten neben Videostudium, neben Taktik etc. ja auch zu bedienen haben. Also wie kann man sich deine Woche als Profi vorstellen? Ist es eine, ich sage jetzt nicht 9-to-5, 40-Stunden-Woche, was ist das?
Ja, ich glaube, man kann es gut vergleichen mit der Selbstständigkeit. Es ist so wie, ich bin mein eigener Boss und muss schauen, dass quasi das System erhalten bleibt. Sprich, meine Arbeitswoche ist von Montag 7:30 bis in der Früh bis Sonntag 18:30 am Nachmittag und täglich ist es auch, also geht es von 7:30 bis ca. 18 Uhr, 17:30 einfach durch und da ist Training, Regeneration, Training, Analyse und ja, Sponsoren treffen hier und da. Wichtig ein großer Faktor, das Bundesheer, wo man auch Standeskontrollen hat. Und sprich, es bleibt nicht viel Zeit für anderes. Also ich habe vielleicht, es sind vielleicht, weiß ich nicht, 4-5 Wochen im Jahr, wo ich 2 Tage außerordentliche Treffen habe oder so wie heute jetzt bei euch.
Danke.
Nein, wir haben schon gedacht, dass es eigentlich beruflich ist für dich.
Beruflich / außerordentlich. Also ich habe die Aufgabe von meinem Trainer, dafür zu sorgen, dass ich 100% fit bin bei jedem Training. Das heißt eigentlich, er sieht mich ungern woanders. Deswegen ruft er mich immer mit FaceTime an. Und wenn ich dann nicht zu Hause im Bett liege oder zu Hause auf der Couch oder zu Hause auf der Dehnungsmatte, dann ist er eigentlich relativ pisst.
Ist das ein Trainer oder ein Tyrann und Kerkermeister?
Ja, so ist es. Und du bist jetzt der Erste und Einzige, der das so erkennt, denn alle anderen, weil er ist dann immer so ein bisschen heimtückisch. Wenn wir wo sind, dann ist er so lieb und nett, so wie er ist, auch, aber zu mir halt sehr selten. Und alle immer so, boah, Julia, was erzählst du immer, dass dein Trainer so streng ist? Der ist doch total lieb und sympathisch und überhaupt nicht so, wie du sagst. Und das stimmt absolut nicht. Du bist der Erste, der das erkennt und du hast ihn aber noch, ich weiß nicht, ob du ihn schon einmal live gesehen hast, aber er ist wirklich, und das können nur seine Athleten nachvollziehen, bösartig.
Das ist jetzt aber nicht so, dass du deinen Trainer jetzt da gerade absegelst und sagst, dies ist der Podcast hier bei Laufalter, gib mir die Möglichkeit, mich in Richtung Paris neu zu orientieren.
Nein, gar nicht. Und wenn, ich hoffe, er hört, weil er weiß ganz genau, wie ich es meine. Ja. Und er sagt ja halt selber auch immer, also er ist überhaupt nicht nett zu uns, aber es ist auch nicht sein Job, nett zu sein, sondern sein Job ist, uns besser zu machen. Und das in meinem Fall gelingt ihm das in den letzten 4 Jahren sehr, sehr gut. Und auch seinem Sohn, der jetzt im Langlauf auch Podestläufer ist im Weltcup, da gelingt es ihm auch.
Dann also, verrat doch endlich seinen Namen.
Vincent Vermeulen ist mein Trainer. Und ja, ein sehr, 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 sehr sympathischer Mann, der aber seinen Job sehr ernst nimmt und im Training nicht sehr sympathisch.
Also ich werde versuchen, seine Freundschaft zu erlangen, aber ja nicht meinen Trainer gegen deinen Trainer austauschen.
Weil sein Trainer hat ja in einer vorigen Podcast-Folge gemeint, der Trainer hat die Lizenz zum Töten. Hat es dein Trainer auch?
Ja, definitiv. Und es ist Trainer und Athletenbeziehung ist immer sehr, sehr viel, oder zumindest in meinem Fall, mit Vertrauen einfach geprägt. Und da ich ihn schon sehr, sehr lange kenne, weil er vom Fußballspielen mein Physiotherapeut war, wo ich ihn eh nur sehr, sehr selten gebraucht habe, aber er kennt mich quasi seitdem ich 10 bin und jetzt seit 2020 sehr, sehr innig, dann ist einfach das Vertrauen da und da lässt man sich dann auch gern sagen, ja, du kannst vielleicht minimal über deine Grenzen gehen, weil du eben sonst anderes nichts zum Tun hast und dich eh wieder regenerieren kannst. Also dementsprechend zurückzukommen darauf, deine Frage. Ja, ein Job, der quasi nie aufhört und meine Wochenstunden sind so zwischen 18 und 25 Ausdauerstunden sind das. Derzeit ist es sogar nur noch Laufen. Also wir haben jetzt, ich habe das Verbot, aufs Rad zu steigen seit November.
Aber du hast so ein wunderschönes Rennrad.
Ich habe 2 und er hat mir jetzt mein pinkes erst auch hergerichtet. Er ist auch mein Mechaniker.
Na klar, dann weiß er, wann er die Räder unfahrbar macht.
Ja, ja. Aber jetzt heute vorher gerade wieder beim FaceTime-Telefonat hat er mir erzählt, ja Julia, ich habe dir dein Rad jetzt erst hergerichtet. Du musst eigentlich damit Rad fahren. Und das sagt er dann als Mechaniker und eigentlich als Freund, netter Mensch. Und dann sage ich, ja, aber ich darf ja nicht. Und er so, ja, stimmt, du darfst ja nicht.
Wechselt er dann so rasch einmal die Maße.
Ja, ja, ja.
Gespaltene Persönlichkeit.
Definitiv.
Dein Trainer.
Ich glaube, wir müssen mit diesem Herrn einmal auch hier reden, ja, weil ich finde das spannend. Vielleicht wechselt auch die Stimmlage dann, ja, je nachdem, welche Rolle er hat. Aber Julia, du sagst irgendwie, dass du wie eine Selbstständige deine Zeit einteilst. Wir beide sind auch Selbstständige. Allerdings ist es bei uns so, dass wir bis zur Pension arbeiten werden. Aber die Frage ist eher die, bei einem Sportler, bei einer Sportlerin, da gibt es halt auch ein Ablaufdatum der Karriere. Ist es eine unerlaubte Frage oder ist es eine Frage, die zulässig ist, zu sagen, okay, wie lang kann so eine Spitzensportkarriere dauern und wie geht es dann weiter und wann fängt man an, sich darüber Gedanken zu machen?
Passend eigentlich zu eurem Podcast-Titel Laufalter, habe ich ein sehr, sehr kurzes Laufalter erst. Denn ich habe 2018 hobbymäßig angefangen zum Laufen. 2019 ist es dann schon immer noch aus dem Hobbymäßigen in schon sehr, sehr gute Leistungen übergegangen. Aber professionell, strukturiert, viel trainieren steht erst seit 2020 bei mir im Plan. Sprich 4 Jahre und 4 Jahre ist definitiv noch nichts. Mhm. Und mein Ziel ist nochmal 4 Jahre, wenn nicht sogar 6, professionell zu laufen. Denn Los Angeles 2028 ist definitiv auf meiner Bucketlist in die Olympischen Spiele. Ja, und sonst bin ich zwar schon 31, aber wenn man eben nach außen blickt, Amerika, Kanada, dann sieht man, dass die allerbesten Marathonläuferinnen ein doch schon hohes Alter, wenn ich das so sagen darf, haben, die mit 35, 38 immer noch Rekorde laufen und auch bei Olympia sind und definitiv weiter schneller laufen als ich. Das macht mich auch optimistisch, dass ich sage, ich laufe ein bisschen länger. Und wie lange man wirklich laufen kann, das kann ich dir gar nicht so beantworten.
Hm. Aber nervt dich das, wenn dann diese Frage irgendwann kommt, so wie lange geht das noch oder ist das irgendwie etwas, womit man sich zumindest im Hinterkopf irgendwann auseinandersetzt?
Nein, nervt mich gar nicht. Liegt auch daran, dass ich einfach sehr realistisch bin und ich dann definitiv, wenn ich merke, ich habe keinen Fortschritt mehr, egal wie alt ich bin, liegt eigentlich dann eher daran, dann sage ich, okay, was, das war's. Mhm. Und wenn das morgen ist, ist es zwar schade.
Das glaube ich nicht.
Aber dann kann ich auch sagen, ich habe eigentlich das erreicht, was ich mir immer vorgenommen habe.
Mhm. Wenn es morgen wäre, dann würden wir den Podcast heute noch bringen.
Ja, genau, im Livestream. Ja. Beim Training ist mir aufgefallen, dass ich irgendwann an deinem Oberarm so einen weißen Punkt gesehen habe, den ich eigentlich sonst nur bei Diabetikern und Diabetikerinnen kenne, so ein Messgerät. Du misst ja, glaube ich, alles, was man beim Laufen messen kann. An dir sind mehr Sonden dran als an einem Satelliten, der zum Mars fliegt. Wie wichtig ist das? Ich kann
es ja verstehen, warum.
Ja, natürlich.
Wegen dem Fanat im Hintergrund.
Nein, aber verstehe, der kontrolliert dich permanent, ne?
Ja, also, ja, er steigt auch ab und an, oder was heißt ab und an, täglich in meine Garmin-Zugangs-, also auf die Website ein und schaut sich da an meinen Schlaf und alles andere. Mhm. Also es gibt nichts, was er nicht weiß. Mhm. Deswegen, ja, warum habe ich die ganzen Gadgets? Weil er natürlich alles wissen will, mhm. weil er sieht mich.
Willst du es auch wissen?
Ja, mittlerweile, ja. Am Anfang war es schon ein bisschen mühsam, man muss sich erst dran gewöhnen, wenn du 100% kontrolliert wirst. Das ist ein bisschen komisch.
Das klingt nicht nur komisch, das klingt fast bedrohlich. Das klingt nach einer ferngesteuerten, fremdgesteuerten Existenz. Ist das angenehm?
Mittlerweile ist es mir egal, aber das Gute ist, ich bin eigentlich ferngesteuert und das ist eigentlich gut, weil er steuert mich und er hat so viel Ahnung, dass er mich so steuern kann, dass ich immer 100% regeneriert und 100% fit bin und ich dann das machen kann, was er sich vorstellt. Und deswegen ist es für mich auch so einfach, das zu tun, was ich tun muss, weil er sagt mir was und wenn ich das 100% umsetze, dann kommt auch das raus, was wir uns oder was er sich denkt und ich mittlerweile auch ein bisschen verstehe. Und ja, also angefangen von Wattsensoren bis zu Pulsuhr, bis zu Laktat, bis zu Blutzucker, wo ich mittlerweile zwei Sensoren habe, weil das zwei unterschiedliche sind und wir da auch dann vergleichen. Oder halt Vollblut mit Laktat, wo man halt auch Zucker sieht. Körpertemperatursensor, das sind alles so Dinge, die extrem wichtig sind, wo du halt die Daten hast, die du dann halt brauchst, um zu analysieren. Also wir sitzen vorm Computer mit den Bildern und mit den Videos und haben aber dazu unsere 5 bis 10 verschiedenen Daten, die wir dann auch gleichzeitig dahernehmen und auch vergleichen können. Und die sind insofern so wichtig, weil du dann festlegen kannst, was gut oder was schlecht oder was war anders und warum könnte das eventuell so gewesen sein. Also extrem wichtig, extrem spannend.
Ich möchte einen halben Schritt zurückgehen. Also ich glaube, wir alle verstehen hier, wie wichtig Trainer sind, wie wichtig das gegenseitige Vertrauen ist. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich so ein bisschen chinesische Verhältnisse vor Augen.
Ja.
Und das ist auch okay. Ja. Also ich hinterfrage das nicht, weil jeder und jede tickt anders. Aber was ist eure Agenda? Was steht dahinter? Also wenn ich dir zuhöre, wenn ich mir das antue, was ist jetzt dieser größere Plan, dieses Wieso? Ja?
Da muss ich jetzt auch natürlich nicht unbedingt meinen Trainer in Schutz nehmen, aber halt auch sagen, ich bin diejenige, die ihm quasi den Auftrag gegeben hat, mich zu Olympia zu bringen. Er hat,
das war die Agenda,
genau,
Olympia.
Ja, okay. Also ich möchte einfach, okay, weit mehr noch, aber es ist immer so schwierig, wenn ich das jetzt wirklich ausspreche, weil sich dann viele Leute vielleicht denken, das ist komplett irre. Mein Ziel war schon Ende 2017, wo ich angefangen habe zu laufen, wollte ich einfach die allerbeste Läuferin überhaupt sein. Weil ich ganz genau, weiß ich nicht, weil ich völlig irre bin und glaube, dass ich das kann. So.
Also besser als Assefa.
Ja. Und dann bin ich 2020 halt Profi geworden und habe mir dann gedacht, ja, es muss sich was ändern und habe immer schon gewusst, der Vincent trainiert Leute und deswegen habe ich mir gedacht, okay, du brauchst den Besten, damit du einfach eventuell die Beste wirst. Und das war mein Auftrag an ihn und er sagt dann, okay, das können wir machen, das wird dann aber schwer und hart und ich mache das dir zuliebe und ich sage dir das alles, was du da machen musst und aufbringen musst. Und wenn du es annimmst, dann machen wir das so und wenn nicht, dann nicht.
Die Assefa ist die äthiopische Weltrekordhalterin im Marathon der Frauen, 2:11 in Berlin. Wie nah kommst du an dieses, glaubst du, dass du an diese Zeit rankommen kannst? Das sind jetzt 15 Minuten von deiner Bestzeit.
am Anfang kann man es natürlich nicht glauben, wenn man hört, dass eine Frau 2 Stunden 11 Minuten läuft, weil das ist schon sehr schnell und fast eben...
Auch für Männer ist das sehr, sehr schnell.
Eben, wenn man...
Muss ich jetzt so sagen.
Also wenn du jetzt denkst, okay, der österreichische Rekord ist 2 Stunden 10, das Olympia-Limit für Männer war mal 2 Stunden 10 und die läuft 2 Stunden 11, also das ist schon... Ist schon sehr flott. Also wie funktioniert das? Habe ich mir wenig Gedanken darüber gemacht zu Beginn. Ich wusste einfach nur, dass das definitiv, das habe ich schon mal erwähnt, die allerbeste Leistung eines Menschen überhaupt war. Also ich stelle das weit aus über Eliud Kipchoge und Kelvin Kiptum, obwohl die Leistungen auch sehr gut sind. Aber wenn man sich anschaut, dass das eine Frau rennt, dann ist das absolut irre. Mittlerweile, seit ungefähr 1,5 Wochen so, kann ich das etwas einordnen und denke mir so, okay, das ist erstens mal definitiv möglich. Die ist einfach richtig gut und also das ist einfach nur komplett spektakulär, also richtig geil. Und ich sehe mich halt natürlich weit weg. Das Einzige, was mir hilft, ist... mich an den Allerbesten zu orientieren und es ist dann so, dass wir dann auf YouTube ihr Video gefilmt haben und das dann in ein Programm eingespielt haben, um halt den Laufschritt zu analysieren und zu sehen, was macht sie besonders gut, was kann ich mir abschauen. Und ich weiß jetzt nicht, ich werde nie 2:11 laufen, aber...
2:10.
12.
Aber es hilft mir halt, dass ich mich vielleicht minutenweise einfach noch steigern kann in den nächsten Jahren.
Gibt es eine Traumzeit? Jetzt lassen wir mal die 2:11 beiseite. Wenn du sie laufen würdest, wären wir beiden die Ersten, die dir den Rest des Lebens applaudieren. Aber gibt es so eine Wunschzeit, dass du sagst, okay, wenn ich meinen Marathonrekord noch runterdrücke auf, keine Ahnung.
Und ich grätsche jetzt für Menschen, die keine Ahnung, was Marathonzeiten bedeuten, mal kurz rein und sage, meine persönliche Marathonbestzeit ist, und für einen Hobbyläufer bin ich jetzt auch nicht ganz so schlecht, 1 Stunde langsamer als die Marathonzeit von der Julia Meyer. Ja. Also das nur mal so.
Unter 3:30.
Weil du hast dich jetzt ein bisschen kleiner gemacht, als du bist, wenn du sagst, irgendwie 2:11 und deine Zeit irgendwie. Also,
ja, aber man muss halt dann auch wieder so realistisch sein, oder?
Natürlich.
Und sagen, okay, die allerbesten Läuferin, oder gut, die steht natürlich über allem, ja, mit 2:11, aber es folgt danach ab so 2:15 kommen halt dann die Weltbesten und dann kommen die nächsten so mit 2:20.
Und der Egon wollte von dir wissen, wo du hinkommst.
Und mein Ziel ist natürlich, ich meine, wir setzen uns die Ziele nicht unbedingt so an Zeiten, sondern ich möchte einfach stetig besser werden und irgendwann mal meine Grenze finden, bla bla bla. Aber,
also bitte!
Aber ich möchte natürlich so an die 2:20 kommen. Weil dann bin ich halt die allerbeste, gehöre ich zu den allerbesten, zumindest weißen Läuferinnen. Also wenn du das schaffst, dann hast du es geschafft. Und das ist natürlich mein allergrößtes Ziel. Ob es realistisch ist, weiß ich nicht. Mein Trainer sagt mir da, der ist natürlich, Laufen ist eigentlich nur reine Mathematik. Ich bin sehr, sehr schlecht in Mathematik, was mir aber egal ist, weil ich ein sehr, sehr gutes Körpergefühl habe. Das gleicht sich dann so wieder ein bisschen aus.
Deutsch und Turnen, ne?
Ja.
Genau.
Und mein Trainer rechnet mir das oft immer wieder so vor und sagt, ja, wir haben einen langfristigen Plan bis 2028, da könntest du das und das und das schaffen, wenn das aufgeht, wie er das so plant. Ja, und da ist 2 Stunden 22 nicht sehr unrealistisch.
Da tue ich halt das, was der Tom vorher gesagt hat, nochmal unterstreichen. 6 Minuten in diesem Bereich, in dem du dich bewegst, in dem sich da die Weltklasse reinbewegt, das ist unheimlich viel. Es ist ungleich einfacher, die Marathon-Bestzeit von 4 Stunden auf 3:50 zu drücken.
Definitiv. Es ist auch dann viel mit Glück und Tagesverfassung eigentlich verbandelt, weil in Wien letztes Jahr bei Marathon, da war ich gut drauf und wir haben gut trainiert und mein Trainer hat mir eine Zeit von, wir haben uns gedacht, ja gut, du wirst in Wien zwischen 2:28 und 2:29 laufen können und das passt. Ich hatte einen irrsinnig schlechten Tag, also die Beine haben überhaupt nicht funktioniert, was halt Tagesverfassung ist und das Wetter war minimal warm. Und da geht halt dann von der Zielzeit 2:28, 2:29 halt 1-2 Minuten drauf und dann wird es nur 2:30.
Ich
aber da sieht man, wie nah das beieinander liegt einfach. Weil es muss einfach alles 100% passen. Also wenn da die kleine Zehe plötzlich wehtut, dann ist das ein bisschen deppert. Und ich habe mich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und das ist das, was so extrem wichtig ist. Du musst wissen, du hast das jetzt gemacht, obwohl du einen schlechten Tag gehabt hast, obwohl es warm war. Und dann orientierst du dich weiter und weiter und weiter. Und dann kommt der Tag, der perfekte, einfach irgendwann. Und man muss einfach dran glauben. Und dann laufe ich in Valencia zu 26, 43. Und da hat alles zusammenpasst. Ausgenommen, dass ich vielleicht fast noch zu verhalten ins Rennen reingestartet bin. Aber und das sind dann 4 Minuten fast. Also was Welten sind eigentlich auf dem Niveau. Genau, und das ist dann sowas, was mich auch dann optimistisch macht, wenn ich mir denke, ich möchte nochmal 4 Minuten schneller laufen. Weil ich habe 4 Jahre strukturiertes Training hinter mir. Das ist nichts. Das vergleicht man mit einer 20-Jährigen, die mit 16 angefangen hat in der Leichtathletik und dann 4 Jahre dabei ist und dann noch eigentlich noch lange nicht ihr Potenzial ausgeschöpft hat. Und
das wäre meine nächste Frage gewesen, wenn du früher mit dem Laufen angefangen hättest, so mit 10, 12 da diese unnötige Kurve übers Fußball da, auf die verzichtet hättest, was wärst du heute für eine Läuferin?
Wenn ich den Vincent als Trainer gehabt hätte, dann wäre ich halt viel früher schon viel schneller und wäre wahrscheinlich eher an meinem Ziel, als ich es jetzt bin. Ich denke aber, dass ich den Vincent eben nicht von Anfang an gehabt hätte und es dann katastrophal geendet hätte und ich verzweifelt, verletzt, nicht mehr laufen würde. Dementsprechend bin ich eigentlich sehr froh darüber, dass ich so erst ins Laufen gefunden habe, weil so einfach für mich jetzt alles zusammenpasst. Und ich bin auch extrem froh, meine Jugend quasi genossen zu haben und erst sehr, sehr spät in diese Leistungsschiene eingestiegen bin, weil ich bin 31 und ich kann sagen, ich habe eigentlich alles gemacht, was ich machen hätte wollen. Also ich habe meine Kindheit komplett ausgekostet und meine Jugend und ich habe eine Ausbildung und ich habe eigentlich alles hinter mir und mache das jetzt, weil es mir Spaß macht. Und weil ich mir gedacht habe, ja gut, Berufswechsel, auch geil. Und weil ich halt gut bin.
Ist das auch deine Empfehlung an alle etwas jüngeren Hörerinnen und Hörer, als wir hier sitzen? Mach das, was euch Freude macht. Was ist deine Botschaft an die Kids, an die Jugendlichen da draußen, als Lehrerin auch?
Ja? Also schon Freude, Spaß an allem, was man halt gern macht. Und wenn aber ein 12-jähriges Mädel so viel Spaß hat und sich im Leistungssport dem Leistungssport mit 12 schon widmen will, dann würde ich auch nicht Nein sagen. Weil wenn da der Spaß dabei ist, dann kann gar nichts passieren. Dann kann es gar nicht in die falsche Richtung gehen.
Aber das Wichtige ist der Spaß
dabei. Das Wichtige ist der Spaß. Ja. Weil wenn du halt von Eltern oder was weiß ich, Vereinen, Trainern in irgendwas reingedrängt wirst, dann kann kein Spaß dabei sein und dann passiert vielleicht irgendwas, was unnötig ist und dann musst du eigentlich mit dem, was vielleicht deine Leidenschaft ist, aufhören.
Mhm. Mhm. Ja, jetzt genug vom Spaß geredet.
Entschuldigung. 12 Stunden. Wir dürfen nicht über Spaß reden. Ja.
12 Stunden, 11 Minuten von ASEFA ist ja auch von World Athletics mit ihrem Punktesystem als tatsächlich beste Leistung eines Menschen.
Zweitbeste, glaube ich.
Ich wollte eigentlich diese 2 Stunden 11 ja nur als Aufhänger nutzen, um eben zu Calvin Kiptum zu kommen. Und eigentlich die Frage an dich stellen, geht es dir als Profi, als Spitzenläuferin auch so, dass du da sitzt und wartest, wann fallen endlich die 2 Stunden im Marathon?
Ja, eigentlich, so egoistisch das klingt, ist mir eigentlich komplett egal, was alle anderen machen. Sollen halt schnell laufen, wenn sie es glauben. Weil ich will halt eigentlich schneller laufen als alle anderen, so. Aber es ist schon gut, dass andere so schnell laufen, weil du dann deine Grenzen selber verschiebst, weil du einfach dann weißt, dass es möglich ist und dass du es theoretisch auch könntest. Oder dass du halt, wenn ich 2:30 laufen bin, dann weiß ich ganz genau, ich kann halt jetzt 2:26 laufen oder dass ich halt dann von 2:26 eventuell einen Sprung mache auf 25 oder 24. Also das hilft halt, wenn du weißt, die sind schnell und die Grenzen werden immer wieder verschoben, dann können deine Grenzen auch verschoben werden.
Aber du bist jetzt nicht so erpicht drauf, die 2-Stunden-Barriere in einem regulären Rennen fallen zu sehen.
Ja, nein, bin ich weniger.
Warst du beim Kipchoge auf der Prater Hauptallee, wo das gelaufen ist?
Mich hat das auch relativ kalt lassen. Ich war da selber dann trainieren. Also ich weiß, dass alles, boah, ich schaue mir das jetzt an und ich bin da dabei und so. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, dann geht's dorthin, gell. Ich habe das und das im Plan, ich werde halt jetzt selber laufen.
Aber andererseits ist es nicht doch wichtig, dass man immer wieder so mit der Fahne winkt und sagt, schaut her, das ist möglich, das ist Megaleistung.
Ja, schon. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist das so wichtig, dass das Afrikaner dann sind, die eh die weltbesten Läufer da sind und aber mit denen wir uns ja eigentlich überhaupt nicht identifizieren können. Also ich kann es fast gar nicht, obwohl ich ja schon eigentlich schnell laufe. Ich glaube auch deswegen ist der Laufsport nicht so populär, weil einfach Leistungen in den Mittelpunkt gestellt werden, die nicht nachvollziehbar sind. Mhm. Und wenn du jetzt als Veranstalter den allerbesten Läufer der Welt einlädst, dann ist das ja ein Anreiz, dass das in den Mittelpunkt kommt. Aber wenn du dann Leute einlädst, die vielleicht nicht so gut sind, wo aber sich die Leute identifizieren können, dann glaube ich, hilft das mehr, als den Allerbesten da jetzt einfliegen zu lassen. Mhm. Ich sehe das irgendwie anders. Ich kann es selber für mich auch noch nicht irgendwie so erklären, wie ich das jetzt 100% sehe, aber für mich ist das einfach nicht so nachvollziehbar.
Wie wichtig siehst du denn die Rolle von Spitzenläufern, auch deine Rolle für jedermann und jeder Frau Läufer, Läuferinnen? Was gibst du denen mit?
Wo ist die Identifikation?
Wenn mich Leute sehen oder das in der Zeitung lesen oder so, dann sollen die nicht irgendwie das verbinden mit, boah, die läuft 2 Stunden 26, die ist bei Olympia, sondern die hat Spaß am Laufen und die macht das, weil sie es gern macht. Mhm. Das ist das, was ich nach außen tragen möchte und vor allem halt auch bei Kindern und Jugendlichen. Das ist das, was, glaube ich, rüberkommen muss.
Ich sage immer Hallo und Egon hat dann die letzte Frage.
Letzte Frage. Der Podcast heißt Laufalter. Was kommt dir da als erstes in den Sinn?
Das Laufalter. Dass ich hoffentlich noch viele Jahre vor mir habe, weil mein Laufalter noch sehr, sehr jung ist.
Julia, dann sage ich vielen herzlichen Dank. Auch für dein junges Laufalter, was mir die Chance gibt, noch oft auf der Hauptallee unterwegs zu sein und zu sehen, wie der D-Zug Meier an mir vorbeizieht oder der TGW Meier. Ich bedanke mich bei dir, dass du hier bei uns im Café Zartl warst. Egon, schön mit dir geplaudert zu haben wieder.
Vielen herzlichen Dank.
Ich sage danke.
Und bedanke mich vor allem bei euch, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Danke, Servus und Baba.